Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Na, wie wär's mit einem Urlaub an der dänischen Nordseeküste? Mit Ruhe, Entspannung, Natur, das Rauschen der Wellen oder ein Spaziergang im Wald? Die Fischerorte erkunden, Zeit haben zum Runterkommen und mit den Liebsten eine richtig schöne Zeit verbringen? Oder mit den Kindern Abenteuer im Wikingerdorf erleben? Verbringe eine wunderbare Zeit in Dänemark, am besten in einem Ferienhaus von Esmark. Dort gibt es große Häuser, kleine Häuser, direkt hinter der Düne oder auch am Fjord, auf den Nordseeinseln Rømø oder Fänø oder die Küste entlang von Høya bis nach Tosminne. Es gibt Häuser aus Holz, Häuser aus Backstein mit riesigen Terrassen, nach Wunsch auch Häuser mit Whirlpool, mit Sauna oder auch mit einem richtig großen Pool, Häuser mit Platz für die ganze Familie oder nur für zwei. Und in vielen Häusern kannst du deinen Hund mitnehmen, sogar ganz kostenlos. Die Auswahl an Ferienhäusern ist riesig. Mehr als 5000 Häuser vermietet Esmark inzwischen. Und ein Servicebüro, das ist immer in der Nähe, zum Schlüssel abholen oder ja, falls man mal Fragen oder ein Anliegen hat. Und dann gibt's da noch eine extra Portion Flexibilität, denn der Urlaubsschutz Reisecurity sichert dich bei Esmark ab, falls du deine Buchung stornieren musst. Und die Esmark Reisecurity, die ist ganz automatisch bei jeder Buchung mit drin, ganz ohne versteckte Kosten. Ob gemütlicher Winterurlaub oder schon mal den herrlichen Sommer an der dänischen Westküste planen, buche jetzt dein Ferienhaus oder wie die Dänen sagen, dein Sommerhaus auf esmark.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
Und damit, und heute sage ich mal was anderes, moin und herzlich willkommen zu Klitlü, dem kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris und warum ich moin gesagt habe in dieser Folge, wir befinden uns nämlich in Hamburg. Nicht in Dänemark, aber es hat einen besonderen Grund, warum wir heute in Hamburg sind. Ich stehe hier am Hafen, fast am Altonaer Fischmarkt bei Überquell. Das ist eine Brauerei hier in Hamburg und da habe ich mich heute mit Axel verabredet und ich gehe einfach mal hier rein zu Überquell und da steht auch Axel schon. Moin Axel, hi, grüß
dich. Moin Chris, schön dich zu sehen, hi.
Ja, Axel, wer bist du eigentlich? Das musst du uns erstmal erzählen.
Ja, mein Name ist Axel Ohm, ich bin hier mit meinem Partner Patrick zusammen, derjenige, der Überquell vor über 7 Jahren gegründet hat, mit der Idee, unterschiedliche Bierstile zu brauen hier auf St. Pauli in dem denkmalgeschützten Gebäude. Und es ist ein quirliger Spot hier auf St. Pauli, der ein Stück Lebensgefühl vermitteln soll von dem, was handwerkliches Essen und Bier bedeutet.
Normalerweise begrüße ich meine Zuhörer mit einem dänischen Hi. Heute habe ich einen Moin benutzt. Wir sind nicht in Dänemark, sondern in Hamburg, weil hier dänisches Weihnachtsbier gebraut wird, oder?
Das hört sich erstmal lustig an. Warum braut man in Hamburg dänisches Weihnachtsbier? Hey, wir sind, das werde ich dir gleich mal zeigen, in unserem Minimuseum. Vielleicht gehen wir einfach mal rüber.
Ja, unbedingt.
In diesem Minimuseum haben wir verschiedene Dinge aus der 10.000-jährigen Biergeschichte zusammengetragen. Ja. Und vielleicht eines der interessantesten Sachen in unserem kleinen Stadtdurchgang ist diese Tafel Hamburg und Altona.
Oha, also wir stehen hier in so einem Minimuseum bei euch direkt im Restaurant. Und jetzt sehe ich, hier ist Hamburg. Das ist eine alte Karte, wahrscheinlich wie viele hundert Jahre alt?
Ja, die ist aus dem 17. Jahrhundert, die ist irgendwann 1600, wann auch immer, also nach 1624, weil dann ist es nämlich dänisch geworden.
Hier ist eine dänische Flagge drauf, ja. Du sagst es gerade. Ja. Wie kommt das?
Ja, wir haben uns damals gefragt, warum hat ein Gebäude Seele oder eine Umgebung oder der Stadtteil und was ist eigentlich die Geschichte von St. Pauli? Da sind wir nie weit gekommen, weil St. Pauli erst 1800 noch was losging. Vorher hieß es Hamburger Berg. Den kennt man heute auch noch. Jeder Partygänger kennt es. Und als wir da eingestiegen sind, haben wir verstanden, Altona und Hamburg in der alten Zeit hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das waren zwei unterschiedliche Städte, die unterschiedlichen Ländern zugehörten, wenn man mal so will. Altona war über 220 Jahre dänisch. Und da war ein anderer Vibe. Also das, was wir heute vielleicht in der Schanze so cool finden, Freestyle und Dinge weiterzudenken, hat damals in Altona stattgefunden, weil Dänemark freie Religions- Ausübung zugelassen hat. Die Handwerker konnten unterschiedlichen Jobs nachgehen. Man hat Hugenotten aufgenommen, die Flüchtlinge waren. Also es muss enorm quirlig gewesen sein. Es gab tatsächlich eine Grenze, Peppermühlweg, das ist ein kleiner Fluss, den man heute nicht mehr sieht, der aber nach wie vor in die Elbe reinführt. Und dort gibt es einen ganz berühmten Stein, nämlich Altona links, Hamburg rechts. Und das ist die Grenze, die es mal gab. Und diese Grenzsteine gibt es nicht nur hier 250 Meter von uns entfernt, sondern die zieht sie durch die ganze Stadt durch.
Und den gibt es heute noch, diesen Grenzstein?
Diese Grenzsteine sind, sind verbaut im Boden und das erinnert an die alte Zeit. So, das war für uns eigentlich so Basis zu sagen, wir haben eine kleine Brauerei, wir haben einen deutsch-dänischen Brauer. Wir gefühlt gucken wir oft Richtung Norden, also Kopenhagen, Aarhus und einige Odense, das sind so Städte, die für uns sehr inspirieren, gastronomisch, architektonisch, im Bereich von Speisen, aber auch Wein und so weiter. Und wir haben gesagt, wenn in Dänemark unterschiedliche Sachen gemacht werden, was ist da für uns eigentlich so interessant? Ein Bockbier in Deutschland zu bauen ist so, weil man ein Bockbier braut. Aber wir haben gesagt, diese Gewürzbierzeit, Julebrückzeit, in der Weihnachtszeit, Winterzeit, ist so spannend. Das machen wir, weil wir die südlichste dänische Stadt sind. Und witzigerweise, nach 7 Jahren sind wir nach wie vor die einzige deutsche Brauerei, die in Julebrück braut.
Ach, spannend. Julebrück, das ist eine dänische Tradition eigentlich, ne?
Eine junge dänische Tradition, muss man sagen. Fairerweise, Tuborg hat das Ganze angeschoben. Nicht mit roten, sondern mit blauen Weihnachtsmännern. Und ganz Dänemark steht eigentlich immer Kopf, wenn die Winterbiere vorgestellt werden. Mittlerweile macht diese ganze dänische Bier-Community, es gibt ja weit über 150 Brauereien in Dänemark, auch das Juleöl oder Julebrück mit. Und es ist so speziell, so dänisch. Und es hat sich aber auch in andere skandinavische Länder entwickelt. Also in Schweden, in Norwegen kriegt man auch mittlerweile in Julebrück. Ja, und wir sind die südlichsten, die da genauso mitspielen.
Ja.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Rasmus. Und auf dem Weg dahin kann ich da vielleicht nur mal kurz erzählen, was das Julebrück überhaupt ist.
Ja, unbedingt. Also Julebrück ist ein Bier, das haben wir jetzt gelernt. Weihnachtsbräu könnte man vielleicht direkt übersetzen. Was macht das so besonders?
Also besonders ist, glaube ich, dieser Moment, wenn man es im Braukessel hat, im Tank hat, probiert, verkostet, eine tiefe Nase nimmt und sagt, oh, jetzt ist schon Weihnachten, Winterzeit, weil die Gewürze natürlich vordergründig sind.
Ja.
Es ist nicht übertrieben, aber Orangenschalen, Kardamom, all das, Gewürznelken.
Darfst du noch nicht alles verraten, glaube ich. Das müssen wir, das sehen wir doch später. Ich begleite Rasmus heute, ne?
Ja. Stimmt. Der wird noch viel tiefer reingehen.
Ja.
Nein, aber dieser Geruch, diese unterschiedlichen Aromen machen es einfach so besonders. Und damit, glaube ich, verbindet jeder Mensch eine gewisse Jahreszeit und dieses Bier leitet die Jahreszeit ein.
Ihr habt das aber gar nicht alleine entwickelt, ne? Die Rezeptur dafür.
Nein, wir sind natürlich diejenigen, die das spannend fanden und haben uns Hilfe geholt aus Dänemark. Ein ganz lieber Brauer, den wir schon seit vielen Jahren kennen, Anders Kolsbo, ist, sage ich mal, der Collaboration-Partner und mit dem haben wir im Laufe der Jahre die Rezepte angepasst. Wir hatten am Anfang sehr unterschiedliche Rezepte und sind jetzt an dem Punkt, wo wir eine Grundrezeptur bekommen haben und glücklich sind, dass das Bier so gut funktioniert.
Ja. Und kannst du uns was dazu sagen, was so die Idee hinter der Rezeptur mit Anders war? Was war so die Philosophie, auf der ihr dieses Bier aufgesetzt habt?
Also die Bandbreite von Julebrück-Bieren in Dänemark ist gigantisch, von leicht bis extrem stark.
Ja.
Und wir haben versucht, ein Bier zu finden, was, sagen wir mal, so ein bisschen middle of the road ist. Nicht auf jeden Fall die Gewürze transportiert, aber nicht übertrieben, weil der deutsche Biertrinker sehr viel klassischer ist und Biere trinkt. Und wir haben immer gesagt, was ist ein typisches Winteressen? Da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Speisen. Das Bier muss gut harmonieren und soll es nicht überlagern. Und so sind wir, sag ich mal, auf diese Rezepturen, die Daten gekommen, die Rasmus noch ein bisschen genauer vorstellen wird.
Okay, du erzählst ganz oft von Rasmus, das ist euer Brauer, ne?
Ja, Rasmus ist unser Brauer, der seit 2 Jahren bei uns jetzt im Überquell ist.
Ja.
Wir kennen ihn schon seit einigen Jahren. Wir haben ihn dann irgendwann mit einem heißen Transferdeal zu uns rübergeholt. Und Rasmus denkt natürlich nicht nur deutsch, sondern weil er Deutsch-Däne ist, kennt ja einfach einen anderen Kulturkreis und andere Speisen und andere, sage ich mal, Zusammenhänge. Und das macht das natürlich spannend, dass er gerade beim Julebrück auch sich da noch weiter einbringen kann und das weiterentwickeln kann.
Ich bin gespannt. Wo geht's lang?
Wir gehen jetzt einfach durch die Brauerei hinten zu Rasmus in seinen Kabuff.
Alles klar. So, und dann machen wir jetzt auch mal genau das und schauen mal, wo sozusagen die Magie passiert. Ganz hier hinten im hinteren Teil, da ist nämlich die Brauerei und da gehe ich jetzt mal zu Rasmus, der schon auf uns wartet. So, hey, einen schönen guten Morgen, Rasmus. Hi.
Hi, Chris.
Ja, Axel hat mich gerade hier hintergeschickt und ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus, weil ich habe die Brauerei gefunden, oder?
Das hast du.
Hier stehen nämlich eine richtig große Menge an Kesseln und die brauchen wir heute alle?
Nicht alle, aber die meisten davon.
Und jetzt haben wir ja, wenn ich auf die Uhr gucke, Mitte, Ende September. Also es ist noch nicht so wirklich viel Weihnachtsgefühl da, außer dass im Supermarkt schon Lebkuchen steht. Warum braut man jetzt schon Weihnachtsbier?
Naja, Weihnachten steht schon fast wieder vor der Tür. Beim Bier ist es ja so, dass das auch ein bisschen Lagerzeit im Tank braucht, bis es dann soweit ist. Beim Julebröck im Speziellen ist es ja so, dass wir den Jol-Day am 1. November feiern. Also haben wir nicht mehr so viel Zeit. Das Bier braucht ein bisschen Ruhe im Tank und insofern brauen wir das jetzt schon ein.
Weil sich dann noch irgendwie so die Aromen entfalten oder wieso lässt man das noch eine Weile im Tank?
Vor allem, damit die Hefe nach der Gärung sich setzen kann, das ganze Bier nochmal ein bisschen reift, runder wird. Das Julebröck ist ein bisschen stärkeres, meistens ein bisschen dunkleres Bier, oft auch mit verschiedenen weihnachtlichen Gewürzen. Und dann letztlich als jüngere Tradition dieser Jol-Day, der von Tubor gestartet wurde, lustigerweise, und den jetzt aber viele kleinere Brauereien auch aufgegriffen haben und auch einen alternativen Jol-Day veranstalten. Das ist in ganz Dänemark verbreitet, dass man da aktuell am ersten Freitag im November um 20.59 Uhr überall die Fässer ansticht und dann gibt's Julebröck.
Und den gibt es auch hier bei Überquell. Damit endet unser Podcast. Also ich freue mich schon drauf, wenn wir anstoßen können. Bis dahin liegt aber eine ganze Menge Arbeit vor uns. Denn Brauen, das braucht echt eine ganze Weile Zeit. Du hast mir so gestern so ein bisschen so einen Zeitplan geschickt. Womit fangen wir heute an? Was ist eigentlich der erste Schritt?
Der erste Schritt wäre erstmal, das Malz in die Mühle zu schütten.
Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir das. Hier stehen richtig viele schwere Säcke rum. Das heißt, wir sind ein bisschen anstrengend zum frühen Morgen, oder?
Ja.
Was kommt denn hier? Das sind aber verschiedene Säcke Malz. Das ist nicht alles das Gleiche. Also genau. Du arbeitest mit verschiedenen Malzsorten.
Genau, wie du hier schon siehst, haben wir hier 5 verschiedene Malze stehen, die auch farblich ganz unterschiedlich sind. Haben hier ganz klassisch ein helles Pilsner-Malz, auch ein Wiener-Malz, was dann nochmal ein bisschen dunkler ist, Münchner-Malz, Melanoidin-Malz und ein ganz spezielles von Weiermann, Special W.
Wenn man jetzt mal hier das Special W zum Beispiel sich anschaut, das ist ja alles...
Das ist alles Gerstenmalz.
Aha, also alles Gerste und das wird dann geröstet oder wodurch kommt die Farbe?
Genau, durch die Trocknung, also durch das Darren und dann im Anschluss das Rösten. Kann man ganz unterschiedliche Farbe ins Malz bekommen und natürlich auch den Geschmack beeinflussen.
Ja, und es braucht diese 5 verschiedenen Malzsorten, um das zu bekommen, was du im Julebröck am Ende möchtest?
Genau. Darüber stellen wir die Farbe ein, aber geben dem Ganzen auch den Körper, den Geschmack.
Ja, okay, verstehe. Ich glaube, jetzt wird es anstrengend, oder? Mach mal auf hier. Okay, ich guck mal, ob ich hier eine Gewichtsangabe finde. Wie viel Kilo sind das?
Kilo.
Okay, 25. 25 Kilo, na dann, würde ich sagen, hoch damit. Und es sind ja wirklich einige Säcke. Einen haben wir jetzt hier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fast 10 Säcke sind das am Ende. Das ist eine ganze Menge, was da reinkommt. Deshalb, ich glaube, ich muss halten. Rasmus guckt mich so an, wie jetzt, nimm auch mal hier einen Sack in die Hand. Und dann füllen wir das mal ein und dann erklärst du mir, wie es weitergeht danach. Okay, also Malz ist jetzt hier eine ganze Menge drin in diesem, ja, was ist das? Das ist wie so ein riesengroßer Trichter. Was passiert jetzt hier mit dem Malz?
Jetzt ist das Malz hier erstmal gesammelt im Schrotrumpf.
Ja.
Und jetzt können wir an sich den Brauprozess starten.
Wie viele Liter setzen wir heute an vom Julebrück?
1500 Liter.
Oh, ist eine ganze Menge. Und wie viel Malz haben wir jetzt hier drin?
Wir haben jetzt hier knapp 350 Kilo Malz.
Okay, das ist eine ganze Menge. Und das muss jetzt hier unten nochmal extra geschrotet werden? Oder was ist das hier für ein Gerät unter diesem Trichter?
Genau, das ist eine Schrotmühle. Das Korn wird also grob aufgebrochen, damit man an die Stärke im Innern rankommt.
Sehr gut. Jetzt war es nicht ganz unanstrengend, diese ganzen Säcke da reinzukippen. Aber danach wird es gleich einfacher, oder? Weil da unten sehe ich schon Rohre. Wir müssen jetzt hier nicht nochmal schippen, oder?
Genau. Der Vorteil ist jetzt, dass sich das Malz von selbst bewegt. Wir haben hier so einen Rohrkettenförderer, also eine Art Paternoster, mit dem das Malz oben in den Maischekessel bewegt wird und da mit Wasser vermischt.
Die Maischekessel sehen ganz hübsch aus. Das sind so ganz große, silberglänzende. Man kann sich darin spiegeln, große Kessel. Und da schicken wir jetzt mal das Malz rein, würde ich sagen, oder?
Machen wir. Ja?
Du kannst das hier aber alles vollautomatisch machen an so einem Bedienteil, ne? Kannst gerne loslegen. Okay, jetzt rattert dort hinten schon diese, wie haben wir es gesagt, Schrotmühle, genau. Und jetzt sind wir einmal hier hoch auf die Kessel geklettert, wo der Schrot in den Kessel kommt. Jetzt haben wir oben so ein kleines Sichtfenster, beziehungsweise da hinten so ein kleines Sichtfenster am Rohr. Was passiert jetzt hier?
Jetzt wird das Malz mit dem Wasser vermischt.
Okay.
Und wir maischen ein. Genau, in dem Maisbottich haben wir jetzt auch ein Rührwerk, was das Ganze vermischt. Beim Maischen geht es im ersten Schritt darum, das Malz gut zu lösen im Wasser und dann über verschiedene Temperaturstufen die Stärke in Zucker umzuwandeln.
Okay, das heißt, es wird jetzt heiß gemacht, oder?
Genau, es wird mit heißem Wasser vermischt, bei anfangs 60 Grad und wir gehen dann hoch bis zu 78 Grad.
Und das spaltet sozusagen oder das verarbeitet den Zucker oder wie muss man sich das vorstellen? Wird es dann süß?
Genau, es wird dann süß, das werden wir nachher auch probieren. Die Enzyme, die im Malz drin sind, die spalten die Stärke in Zucker, unterschiedliche Zucker und dann ist es am Ende schön süß für die Hefe.
Okay, ja, stimmt, die Hefe kommt ja nachher noch dazu. Die braucht ja auch was zum Futtern sozusagen, ja.
Ja, genau.
Ja. Jetzt ist ja sozusagen alles im Kessel drin, die Maische, wie ich gelernt habe, genau. Wasser und das geschrotete Malz.
Wir sind jetzt bei 62 Grad und heizen jetzt auf 64 und dann gibt es die erste Rast. Das heißt, wir halten die Temperatur, das Ganze wird weiter vermischt und dann dürfen die Enzyme arbeiten.
Okay, das klingt aber, wenn du sagst, die Enzyme können arbeiten, das klingt so, als ob das jetzt ein etwas längerer Prozess ist, oder?
Ja, das streckt sich jetzt über so anderthalb Stunden.
Okay.
Über verschiedene Temperaturrasten, erstmal bei 64, dann bei 68 und zum Schluss nochmal bei 73. Und dann fahren wir bis 78 Grad hoch, das nennt sich dann Abmaischen, bevor wir zum Läutern kommen, zum nächsten Schritt.
Der Kessel ist auch richtig warm, ich fasse ihn hier gerade mal an, das merkt man schon so langsam.
Ja.
So schnell können also anderthalb Stunden vergehen. Also für uns nicht ganz so schnell wie für die Zuhörer, aber wir sind immer noch beim Schritt gewesen, dass es eingemeischt ist und jetzt ist irgendwas angesprungen. Jetzt passiert wieder was. Was denn?
Jetzt maischen wir ab. Also wir haben jetzt in den letzten anderthalb Stunden verschiedene Temperaturstufen durchlaufen und jetzt sind wir bei 78 Grad und das Ganze wird umgepumpt in den nächsten glänzenden Kessel.
Ja.
Das ist der Läuterbottich. Und da wird jetzt die Maische gesammelt und den kann man sich vorstellen wie ein großes Sieb. Da wird also später dann das Feste vom Flüssigen getrennt und die sogenannte Bierwürze kann ablaufen und wird später aufgekocht und mit Hopfen gekocht.
Also wenn man es jetzt mal ganz einfach sagen will, wir stehen hier genau zwischen zwei dieser glänzenden Kessel und wir schütten jetzt einfach einmal um. Einmal wie wenn man jetzt auch vorm Herd steht, einmal den einen Topf in den anderen gießen. Nur dass der hier beim Abmeischen noch einen Sieb drin hat, oder?
Genau, das hast du gut zusammengefasst.
Wie lange dauert denn dieses Abmeischen?
Das Abmeischen dauert so eine Viertelstunde.
Okay.
Und dann bekommt das Ganze noch ein bisschen Ruhe, dass sich das Malz wieder absetzen kann. Und dann fangen wir an, die Würze zu ziehen. Die ganzen gelösten Stoffe im Wasser, Zucker vor allem, also das, was wir letztlich der Hefe vorsetzen wollen, damit nachher Bier rauskommt. das wollen wir abziehen und dafür ist dieses Sieb da.
Ja, denn momentan ist es ja immer nur noch die Maische, also Wasser und Malz. Mehr ist da im Moment noch nicht drin. Ist ja jetzt schon mal warm geworden, damit es wahrscheinlich schon mal so ein bisschen die Geschmacksstoffe und so und die Würze, wie du sagst, freigibt.
Genau, damit die Zucker umgewandelt werden konnten aus der Stärke und sich das Ganze gut löst. Auch die Farbe kommt ja aus dem Malz, sieht man jetzt auch schon ganz schön.
Ja, wir haben so Guckfenster, wo wir in die Kessel reingucken können. Ist eigentlich ganz schön. Drin ist ein Licht wie so im Backofen zu Hause. Und dann sehen wir jetzt gerade, wie von unten das alles nach oben sprudelt.
Genau, und gerade hat es einen schönen Kupferton, würde ich sagen. Mhm. Ein schönes Orange. Mhm. Ein bisschen Schaum steht auch schon drauf. Genau, und gleich, wenn wir dann die ersten Liter Würze, die sogenannte Vorderwürze, in der Pfanne haben, können wir auch schon probieren.
Du hast jetzt hier ein Werkzeug in die Hand genommen. Das hat so einen kleinen Metallgriff. Und was ist das? Ist das hier so ein kleines Röhrchen?
Das ist so ein kleines Gefäß, um die Würze zu sammeln. Und die kühlen wir gleich runter und dann können wir messen.
Also ist jetzt auch natürlich noch richtig heiß, was da rauskommt. Okay, hol da mal was raus hier. Ah ja, und das steckst du jetzt hier in so ein kleines anderes Röhrchen und da kannst du kaltes Wasser durchlaufen lassen, oder wie ist das?
Genau, dadurch kühlen wir das jetzt runter.
Wieso ist es jetzt für dich so spannend, genau diese Vorwürze, wie hast du es genannt?
Vorderwürze.
Vorderwürze, warum ist das jetzt so spannend für dich, das zu probieren?
Das Probieren ist nicht das Spannende, schmeckt natürlich einfach gut, ist auch gesund, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, den Zuckergehalt zu messen und dann eventuell noch nachzujustieren, falls das nicht passen sollte.
Ah, okay. Also du hast ja alles vorher berechnet. Sowas wird ja hier auch alles nach Rezepten gemacht. Da ist ja jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, so ich mache nochmal Pi mal Daumen, so viel Malz oder was auch immer rein. Aber trotzdem sind ja alles Naturprodukte. Das kann auch irgendwie so ein bisschen schwanken.
Genau, kann auch durch den Prozess nochmal ein bisschen schwanken. Das ist jetzt einfach nochmal zur Kontrolle, dass man im Blick behält, wie viel Zucker hat man. Danach wird das Ganze ja auch besteuert und vor allem legen wir dadurch fest, wie viel Alkohol nachher im Bier entsteht.
Warum?
Der Zucker wird vergoren durch die Hefe, die dann später dazukommt.
Ah.
Aus Zucker wird Alkohol und CO2.
14,4. Ne? Wir rechnen jetzt dann 0,2 drauf, weil wir noch knapp über 20 Grad sind.
Ja, okay. Was heißt das jetzt? 14,4 Gramm Zucker drin auf?
Ja, so in etwa und andere gelöste Stoffe, die man noch dazu rechnen muss. Aber genau, vor allem Zucker auf 100.
Auf 100 Milliliter.
100 Gramm,
ja. Ja, das ist ordentlich, ein ordentlicher Zuckergehalt. Ich glaube, Cola hat aber trotzdem mehr, glaube ich. Hat 30 oder so.
Auf jeden Fall, kann ich dir gar nicht genau sagen.
Lustig ist, wir probieren das ja gleich noch, sagst du, ne? Lustig ist ja, dass du mir gesagt hast, gerade eben, dass das tatsächlich ganz gesund ist. Man soll das bei Erkältung trinken, oder?
Genau, nicht nur bei Erkältung, aber das sagt man so unter Brauern, wenn sich eine Erkältung ankündigt, trinkt man einfach ein Glas Vorderwürze und dann...
Ja, so, jetzt gießt du uns mal die Vorderwürze ein. Okay, ich bin gespannt. Es riecht aber, es riecht erstmal so, wie es hier die ganze Zeit in der Brauerei schon gerochen hat.
Genau, so ein bisschen brotig.
Ja, brotig, süßlich. Stimmt, brotig ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe, als ich beschreiben wollte. Ja, genau. Okay, na dann. Also man schmeckt auf jeden Fall das Korn tatsächlich raus. Oh, ist gar nicht so süß, wie ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass es noch ein bisschen süßer ist, aber es ist auch nicht, ist jetzt auch sehr flüssig, ne? Also kein Sirup. Was steht denn jetzt an? Also jetzt wird hier rüber gepumpt, oder?
Genau, die Vorderwürze läuft jetzt noch rüber. Gleich als nächstes waschen wir dann das Malz nochmal aus mit heißem Wasser.
Das kommt auch noch mit dazu dann?
Das kommt noch mit dazu. Und dann gehen wir zum Kochen über. Sobald die Pfanne voll ist, sind wir dann auch so weit, dass wir ein bisschen Hopfen dazugeben können.
Wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir manchmal Pfanne sagen oder Rasmuspfanne sagt, etwas, womit ihr angeben könnt beim nächsten Mal, ein Kessel, den man warm machen kann, das ist eine Pfanne.
Genau, bei Brauern ist alles, was beheizt ist, eine Pfanne. Was nicht beheizt ist im Sudhaus, ist ein Bottich.
Okay.
Bei uns ist es ein Sonderfall, weil wir nur zwei Geräte haben. Wir haben nicht so viel Platz hier.
Also, und dadurch haben wir eine Maisspottich-Pfanne.
Ein Hybrid.
Ein Hybrid.
Sehr gut. Das klang ordentlich. Wir cheaten jetzt mal so ein bisschen. Wir trinken jetzt mal vom letzten Jahr. Also wir müssen ja oft warten, bis hier so die... Also nicht, dass hier jemand bei der Arbeit trinken würde, aber...
Nein, weil...
Wir trinken jetzt mal vom letzten Jahr noch ein Julebrück, was du hier hast. Verändert sich der Geschmack eigentlich im Laufe so eines Jahres auch nochmal?
Auf jeden Fall. Der Geschmack verändert sich gerade bei Bieren mit Gewürzen. Das merken wir immer bei dem Witbier, was wir immer zum Sommer haben. Und auch bei dem Julebrück ist es so, dass das so verschiedene Phasen durchläuft. Und mal einige Gewürze ein bisschen stärker durchkommen und dann auch wieder schwächer. Ich bin also sehr gespannt, wie das jetzt gerade schmeckt.
Dankeschön. So, also die Farbe, wir haben ja gerade schon was von der Vorderwürze genommen, die sieht ähnlich aus wie beim letzten Jahr. Ist das, wie viel Unterschied gibt es immer bei so Brauprozessen? Ich meine, du hast ja erzählt, ihr habt auch Rezepte, an die ihr euch haltet und sowas, aber da ist ja doch bestimmt auch eine gewisse Varianz drin, oder? Wird bestimmt nicht ein Jahr wie das andere, oder? Wie stellt man sich das vor?
Das ist ja schon durch die Ernte bedingt, dass da leichte Unterschiede da sind. Beim Malz noch etwas weniger als beim Hopfen. Aber klar, kleine Unterschiede sind da. Wir sind eine kleine handwerklich arbeitende Brauerei. Ja, ja. Da gibt es immer mal Unterschiede, auch minimale Rezeptanpassungen. Insofern schmeckt das immer mal ein bisschen anders.
Okay, probieren wir mal vom letzten Jahr. Während ich einfach nur trinken würde, sitzt Rasmus hier und riecht ins Glas.
Wenn man mal die Nase reinhält.
Es duftet gut.
Was riechst du da?
Ich würde tatsächlich eine Zitrusnote rausriechen, oder? Also was wahrscheinlich durch, und das besprechen wir ja noch, was wahrscheinlich durch die Gewürze kommt, die drin sind. Aber ich würde sagen, es ist eine Zitrusnote irgendwie drin. Also nicht Zitrone, aber ich finde, man riecht schon so ein bisschen Orangenduft.
Ich finde auch, die kleine Teaser Orangenschale kommt ganz gut durch. Die anderen Gewürze sind jetzt eher hintergründig. Ein bisschen Zimt, ein bisschen Kardamom schmecke ich da schon auch noch raus. Sternanis ist sehr zurückhaltend.
Ja.
Aber ich finde, es ist ein schönes, rundes Bier.
Und wir schauen dann uns ja nachher genau an, was wir reinpacken, obwohl du eigentlich schon fast alles verraten hast. was drin ist, nur eins ist nicht drin. Das machen ja, glaube ich, auch einige dänische Brauereien. Das ist so ein Lakritzgeschmack bekommt, ne? Das gibt's hier gar nicht.
Ja, da sind wir auch ganz natürlich unterwegs mit ein bisschen Sternanis. Auch das geht so ein bisschen geschmacklich in die Richtung und gibt dem, genau, also um in dänischer Tradition Juleburg zu brauen, muss da schon ein bisschen Lakritz durchkommen, aber bei uns ist es eigentlich sehr gut eingebunden mit den anderen Gewürzen.
Ja, okay. Okay, denn Lakritz ist ja nicht jedermanns Sache. Ich weiß nicht, du hast ja ein paar Verbindungen auch nach Dänemark. Lakritz-Fan oder nicht?
Ich bin großer Lakritz-Fan, aber im Bier mag ich es dann doch ein bisschen ausgewogener.
Ja. Doch, ich freue mich auf aufs neue Julebrück dieses Jahr. Und mal schauen, ich muss mir den Geschmack jetzt abspeichern, wie es dann frisch aus der Flasche schmeckt. So, wir haben jetzt was Wichtiges geholt für den nächsten Schritt. Man hört es hier so ein bisschen, es ist in großen Plastiksäcken und zwar?
Das ist der Hopfen.
Der Hopfen, das ist kein frischer Hopfen, wie ich gelernt habe, ist Hopfen ganz empfindlich.
Genau, frischen Hopfen verarbeitet man am besten direkt nach der Ernte. Mhm. Der wird also direkt gepresst und dann unter Vakuum oder Schutzgas verpackt, dass er dann gekühlt möglichst lange haltbar ist und man das ganze Jahr damit Bier brauen kann.
Sieht aus wie so zwei große Kaffeepackungen, die wir geholt haben, wenn sie noch eingeschweißt sind. Ja.
Genau.
So. Saphir steht hier auf der einen Tüte und Hallertau auf der anderen. Hallertau Perle.
Die Perle ein bisschen klassischer und der Saphir mit so leichten Zitrusnoten, die dann schon sich gut verbinden mit der Orangenschale.
Ja. Oh ja. Also sind jetzt, das wird so kleinen Pellets gepresst, ne? Und weiß nicht, wie ich den Geruch beschreiben würde. Ich glaube, es ist sehr pflanzlich irgendwie.
Genau, es ist leicht kräutrig.
Mhm, stimmt.
Ein bisschen blumig.
Jetzt interessiert mich aber, das war der Haller, die Perle. Und mal gucken, ob ich einen Unterschied rieche zum Saphir. Oh ja, das riecht milder und finde ich fast noch blumiger.
Genau, noch blumiger, noch frischer.
Ja, ja. Wir haben ja hier auch noch eine frische Hopfenpflanze. Wenn man die so aufmacht, dann ist... Was gibt den Geschmack dort?
Also, wenn man so eine Hopfendeule mal aufreißt, sieht man in der Mitte an der Spindel so pollenartige gelbe Drüsen. Und das ist letztlich das Lupulin, der Inhaltsstoff, den wir im Bier lösen wollen in der Würze.
Das ist wie so der Blütenstaub, ne?
Der Blütenstaub, genau. Das ist ja auch die weibliche Hopfenblüte. Und das wollen wir lösen. Das bringt die Bitterstoffe, aber auch den Geschmack. Und unterscheidet sich sehr stark, je nach Sorte, je nach Anbaugebiet.
Wir müssen jetzt abmessen wahrscheinlich, oder?
Jetzt wiegen wir den Hopfen ab, genau.
Ja. Ist ja hier Grammsache, obwohl wir 1500 Liter heute brauen, wird das hier ganz genau grammmäßig abgewogen. Ist sowas ein Geheimnis, wie viel dann da reinkommt am Ende davon?
Ich würde kein Geheimnis draus machen.
Nö. Nee, wir haben da. Also wir haben jetzt ungefähr 400 von der einen Sorte. Von der Perle war das, ne?
Und vom Saphir kommen da nochmal 350 Gramm rein.
Ja.
Später.
Ah, später. Das machen wir dann sozusagen erst nachher. Ah, okay. Ja dann, lass uns mal zur Tat schreiten. Wir müssen hier auch immer so eine kleine Leiter nach oben. Und jetzt stehen wir hier direkt vor der Pfanne, vor unserem, wie haben wir es genannt, Hybrid.
Der Maisbottich-Pfanne.
Genau, genau. Und da machst du jetzt am großen Kuckloch, da sind so vier große, dicke Schrauben. Die machen wir jetzt mal auf hier. Dampft es schon raus.
Jetzt geben wir die erste Hopfengabe dazu, die vor allem zur Bittere beiträgt.
Okay.
Also wenn man den Hopfen mitkocht, löst man eben diese Bitterstoffe. Mhm. Wenn man den Hopfen später dazu gibt, bei niedrigerer Temperatur, behält man sich eher was von dem Aroma, von dem Geschmack und löst nicht so viele Bitterstoffe. Mhm. Da kann man ganz gut einstellen.
Okay, und deshalb packen wir jetzt erst die eine Sorte rein und dann die andere.
Genau.
Weil die andere war die mildere, ne? Die blumigere.
Genau, die.
Ja.
Ist die blumigere.
Und dann löst sich das da drinnen schon auf. Das ist auch nichts, was man wieder irgendwie rausbekommt, ne? Was man rausbekommen will, das bleibt so, wie es ist da drin.
Da bekommt man schon den Teil, den man nicht im Bier behalten will, wieder raus. Und dafür haben wir später noch den Whirlpool.
Der Whirlpool? Ich wusste gar nicht, dass es hier noch Wellness gibt heute.
Aber für uns nicht, aber fürs Bier.
Okay, sehr gut. So, jetzt wird das Ganze hier wieder zugemacht, weil der nächste Schritt ist das Kochen.
Genau, jetzt kochen wir noch für eine Stunde. Aha. Währenddessen kommt noch ein bisschen Hopfen dazu. Und dann schließt sich auch schon der Whirlpool an.
Nicht schlecht, ich bin gespannt. Das Lustige ist, man denkt ja immer, sowas funktioniert alles ganz schnell. Und das gehört. Nee, also hier wirklich mit der Hand zu brauen, das braucht eine ganze Weile. Wir haben uns heute Morgen um 8 Uhr getroffen. Jetzt ist es schon 14 Uhr fast, ne? Also da muss man schon Zeit mitbringen.
Genau, es ist wirklich ein Arbeitstag, das Bier zu brauen. Je nachdem, was man braut, ist man so 7 bis 9 Stunden beschäftigt. Ja. Und dann braucht die Hefe vor allem noch mal ein bisschen Zeit. Die arbeitet dann wirklich mehrere Tage lang und dann braucht das Bier noch ein paar Wochen zum Reifen.
Also. Da schauen wir später noch drauf, wenn es dann soweit ist. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier zu. Ich helfe dir mal. Und dann lassen wir das Ganze mal kochen bei 100 Grad. Ja, okay, Rasmus, jetzt geht es so ein bisschen ans Eingemachte. Das Bier oder das, was wir bis jetzt gemacht haben, das ist im Kessel. Das kocht noch. Wir haben gerade den letzten Hopfen dazugegeben oder die zweite Portion Hopfen. Und jetzt stehen wir hier wieder an der Waage. Also das, was gerade im Kessel ist, das ist
du hast vorhin mal gesagt, der Körper des Biers, kann man das so sagen? Und jetzt kommt das Feintuning oder wie würdest du das bezeichnen?
Genau, jetzt kommt so ein bisschen Feintuning durch die weihnachtlichen Gewürze, die wir zugeben.
Ja, ja. Irgendwie klingt Feintuning sagen überhaupt nicht weihnachtlich. Nee. Okay, wie können wir sagen, jetzt verleihen wir der ganzen Sache Charakter oder Hüge? Genau,
jetzt
oder
verleihen wir dem Bier ein bisschen Hüge, ein bisschen, genau. Jetzt kommen wir ein bisschen in Weihnachtsstimmung.
Mhm. Ende September, es ist super warm hier drin, die Sonne scheint rein in die Brauerei, aber wir kommen in Weihnachtsstimmung. Was hast du denn hier? Was hier? Es riecht recht intensiv.
Genau, das ist jetzt wahrscheinlich mein Lieblingsgewürz, Kardamomsaat.
Ah, das kenne ich von Zimtschneckenbacken.
Genau, ich auch.
Ja.
Macht sich aber auch sehr gut im Bier.
Ich finde das so spannend, dass du das hier aufs Gramm genau abmisst. Weißt du, warum ich das so spannend finde? Weil das ja so eine große Menge Flüssigkeit ist. Und trotzdem ist dann hier am Ende, hier stehen wir an so einer ganz kleinen Küchenwaage und am Ende gucken wir, dass wir genau bei der Grammzahl landen, die da reinkommt. Ist das so? Macht das so viel aus? Ob da jetzt 20 Gramm mehr drin sind oder weniger?
5 Gramm mehr oder weniger machen nicht so viel aus. Das würden wir beide wahrscheinlich nicht rausschmecken, den Unterschied. Aber es geht ja auch darum, dass wir das Rezept Jahr um Jahr wieder reproduzieren können. Also
ja.
Wenn ich jetzt merke, das hat besonders gut geschmeckt, dann will ich ja wissen, ja, ob wirklich die Anzahl Gramm drin gelandet ist, die auf dem Protokoll stehen.
Okay, okay. Also Kardamom haben wir schon mal. Was kommt noch dazu? Oh, jetzt müssen wir nochmal riechen. Ah, du packst das hier in eine kleine Mühle.
Jetzt werden wir das mit Hand nochmal ein bisschen malen.
Damit einfach die ganzen ätherischen Öle und was da ist, drin ist, dass das besser rauskommt, oder?
Ja, dass die Saat jetzt nochmal ein bisschen geöffnet wird und wir wirklich den Geschmack da rausbekommen.
Ja. Und ich merke gleich, wie das hier aus dem Behälter darunter wesentlich intensiver duftet. Wobei ich finde, das ist so frisch gemahlener Kardamom, der hat auch immer so einen Citrus-Touch, oder? Ich finde so ein ganz kleines bisschen.
Ich finde es sehr ätherisch. So.
Also ja, also es man könnte auch im Dampfbad sitzen, gerade irgendwo in der Therme. Okay, Kardamom also Nummer 1. Wie ich gelernt habe, können wir nicht alles mit einmal da reinpacken, denn ein Teil kommt noch dazu, solange es in der Pfanne ist, also wo jetzt auch gerade gekocht wird. Ne?
Genau, und einen Teil geben wir dann in den Whirlpool. Im nächsten Schritt.
Okay, jetzt haben wir hier kleine graue Körner. Sieht ganz ähnlich aus wie Kardamom.
Das riecht auch nochmal ganz anders.
Oh, das ist ein Geruch, den kenne ich nicht. Was ist das?
Das ist auch eine Saat, aber Koriander.
Aber das ist, also Koriander, wenn ich beim Asiaten bin, sage ich immer bitte ohne Koriander. Für mich schmeckt es nach Seife.
Ich order immer mit extra viel Koriander.
Echt?
Aber es schmeckt auch nochmal ganz anders als das Korianderblatt.
Ah, okay, okay. Musst du das abwiegen noch, oder?
Ja, das wiegen wir auch nochmal ab.
Davon kam eine ganze Menge mehr rein als hier vom Kardamom.
Ja, da braucht es ein bisschen mehr Menge, damit.
Aber das riecht ganz spannend. Also es hat wirklich nichts gemein mit dem, wie am Ende der Grüne, dass die Pflanze schmeckt. Wenn du das hier durchmalst, das Gefühl, da kommt eine Duftwolke aus dem Behälter raus. Wahnsinn.
Jedes Mal toll, wie die Brauerei dann riecht.
Also so langsam komme ich hier wirklich in Weihnachtsstimmung. Aber da geht ja noch mehr in Sachen Weihnachten. Das machen wir nachher, also jedenfalls was die Gewürze betrifft. So, das Kochen ist durch. Unsere ersten Gewürze können da rein. Vorsicht heiß, nehme ich an. Und jetzt packen wir da einfach rein, was wir gerade frisch gemahlen haben. Warum kommt ein Teil der Gewürze jetzt schon rein und ein Teil erst im Whirlpool, von dem ich sehr gespannt bin, was der eigentlich macht?
Das ist vor allem der Koriander, der auch so ganz leicht pflanzlich gemüsig ist. Mhm. Und den Teil will man jetzt erstmal ausdampfen und kocht den nochmal kurz mit.
Ja.
Und dann fließt ja alles im Whirlpool zusammen.
Okay. So, das heißt, dass wir jetzt an die zweite Runde der Gewürze gehen können, oder?
Genau.
Und ich sehe schon, jetzt wird es richtig weihnachtlich. Oh ja.
Das ist eine geschnittene, getrocknete Orangenschale aus Spanien.
Mhm. So, wie viel packen wir jetzt davon zu?
Davon geben wir jetzt 2,5 Kilo.
Oh, also doch ein bisschen mehr. Dafür, dass wir gerade eben so fein, fast hier Feinwaage gemacht haben, ist das jetzt doch eine ganz schöne Menge, die da reinkommt. Einfach, damit es mehr Geschmack bringt oder weil es nicht so viel Geschmack liefert?
Es ist natürlich nicht so intensiv wie die Saat. Also ja. Koriander und Kardamom, da reichen schon kleinste Mengen. Ja. Genauso wie beim Sternanis, wo wir nur ein paar Gramm dabei haben.
Okay, der kommt auch gleich noch rein, ja. Ja. Oh, jetzt kommen wir zu einem meiner Favoriten und ich habe das Gefühl, in Dänemark geht nichts ohne dieses Gewürz, also zumindest nicht im Gebäck und keine Ahnung wo. Ah, wenn ihr das riechen könntet. Ja. Herrlich. Es sind, und die sehen richtig, darf ich mal einen anfassen hier? Die sehen ja richtig gut aus. Also das sieht nicht so aus wie der Zimt, den ich zu Hause irgendwie zum Kaufen kriege. Der ist hier so richtig biegsam noch und hat so ein richtiges reichhaltiges Innenleben, möchte ich fast sagen. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Aber wow, und der duftet richtig intensiv.
Ja, das ist eine besonders gute Qualität, die wir bekommen von unserem Gewürzhändler.
Ja, hier steht genau, sogar fast dänisch drauf. Kennel.
Genau, guter Zimt aus Sri Lanka.
Ah. Okay. Wie viel brauchen wir jetzt von dem?
Da brauchen wir nur 250 Gramm.
Oh, okay. Aber der ist ja auch intensiv, wie wir riechen, ne?
Genau.
Misst du den auch nochmal ab, oder?
Den lasse ich auch
nochmal
ab.
Okay, wir müssen erstmal die Orangenschalen wegpacken, klar. Hä, was ist das jetzt hier? Moment. Ich muss nochmal aufmachen, damit man das hört. Okay. Was ist das jetzt hier?
Das ist ein guter... Ach, das ist quasi ein Teebeutel.
Das ist so ein kleines Stoffsäckchen, was hier so ganz durchlässig eben ist. Und da kommen wir jetzt die Gewürze rein.
Da kommen die Gewürze rein.
Ah.
Und so geben wir sie dann dazu. Die können gut ausgewaschen werden, den ganzen Geschmack abgeben. Aber wir laufen nicht Gefahr, uns die Gewürze in die Pumpe zu ziehen.
Ja, okay. Ja, dann packen wir da mal die Orange rein. Ich seh schon, das Säckchen wird voll am Ende. Das sieht wirklich aus wie so ein großer Teebeutel, ganz witzig. So, und dann kommen wir zum Zimt. Mein Lieblingsgewürz. An der Stelle kann man vielleicht nochmal Eigenwerbung betreiben und sagen, dass es auf Klitlü ein wunderbares Rezept für Zimtschnecken gibt.
Für dänische Zimtschnecken. Nehmen wir uns doch das, was übrig bleibt, mit nach Hause und probieren das mal aus.
Unbedingt. So, und die müssen, sagtest du, ne, die müssen wir vorher so ein bisschen anbrechen.
Genau, die machen wir ein bisschen klein.
Okay, das machen wir jetzt hier mal in Ruhe. Ich glaube, anbrechen und Mikro halten ist schwierig. Oh, so gut haben meine Hände lange nicht gerochen, sage ich gerade schon hier. Wir haben jetzt die Zimtstangen zerbrochen und geben sie zu den Orangen in unseren riesen Teebeutel dazu. Und ein Gewürz fehlt jetzt noch, oder?
Mhm.
Eins haben wir noch. Ein ganz kleines. Und davon brauchen wir auch gar nicht viel. Ich glaube, das ist das, wovon es am wenigsten hier reinkommt. Sternanis. Hast du ja gesagt, dass das so ein bisschen...
Das bringt ein bisschen Lakritzgeschmack.
Ja, genau. So, mal kurz. Muss ich ja nochmal riechen. Da habe ich mal eine. Breche ich mal hier auf. Ja. Ja, der typische Anis-Geruch. Und da kommen nur 10 Gramm ran. Ganz wenig.
Genau, ich find's, das reicht schon aus.
Ich finde es immer noch spannend. Also am Yol Day müssen wir dann mal gucken, ob ich den rausschmecke. Die 10 Gramm.
Ich bin sicher, das schmeckst du raus.
Wirklich?
Ja.
Ich kann es mir kaum vorstellen, weil es sind ja fast homöopathische Mengen hier, die du davon rein. Aber du hast ja natürlich Erfahrung, aber ich bin gespannt. Oh, jetzt aber hier gerade noch 10 Gramm. Nicht zu viel. Okay, das war alles an Gewürzen jetzt.
Genau, das war alles.
Und jetzt kommt dieses riesige Säckchen und jetzt kommen wir zu einer der spannendsten Fragen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wer oder was der Whirlpool ist. Also wie so ein klassischer Whirlpool sieht der jetzt nicht aus. So, das Säckchen ist drin. Jetzt musst du uns aber verraten, was ist dieser Whirlpool? Was macht der? Warum heißt der so?
Der heißt so, weil die heiße Bierwürze da nochmal in Drehung versetzt wird.
Ah.
Kann man sich vorstellen wie nochmal ein großer Kessel.
Mhm.
Die Würze wird aber seitlich reingepumpt und dadurch entsteht ein quasi Teetasseneffekt, eine Drehung wie so ein Whirlpool. Das Ganze dreht sich und in der Mitte lagern sich dadurch die Trubstoffe aus dem Hopfen ab und das Ganze kann schön die Gewürze auswaschen, steht da für eine halbe Stunde drin nach dem Kochen.
Ja, ja.
Und dann geht's ans Kühlen.
Jetzt ist hier dicht und jetzt gehst du wieder an deinen Bedienteil, an dein Panel, also ja, ganz futuristisch hier, wie du alles am Touchscreen einstellen kannst. Und jetzt gleich wird das rüber gepumpt, ne?
Genau, jetzt pumpen wir das Ganze rüber.
Okay, Rasmus, also mein Praktikumstag hier sozusagen, der neigt sich so langsam dem Ende zu, denn wenn hier das Bier Entspannung im Whirlpool findet, finde ich, dass ich auch Entspannung verdient habe, aber so ganz fertig sind wir noch nicht oder ist das Bier danach noch nicht, weil dann passiert noch einiges, wird aber zu laut für unsere Aufnahme und deshalb erzählst du uns einfach nur mal ganz kurz vom Whirlpool, wo jetzt sozusagen das nochmal ordentlich durchgedreht wurde, in der Mitte sich alles abgelagert hat. Was passiert danach?
Danach kühlen wir das Ganze noch auf die Temperatur, die die Hefe braucht.
Mhm.
Das sind so knapp über 20 Grad.
Mhm. Ja, Hefe ist ja ziemlich empfindlich. Die muss man vorsichtig behandeln, sonst stirbt die ab.
Genau, ja. Hefe wollen wir gut behandeln, was Temperatur angeht. Die soll genug Zucker haben, sich wohlfühlen, damit ein gutes Bier draus wird.
Ja, ja. Und die Hefe, die ist aber schon im Kessel draußen, oder?
Genau, die Hefe...
Also nicht im Kessel, sondern im Tank, oder?
Im Tank. Ja, die Hefe habe ich schon dazugegeben.
Ja, okay.
Die habe ich dann ein bisschen Würze, also ein bisschen Zuckerwasser vorgelöst und schon dazugegeben.
Hier vom Whirlpool wird es gekühlt und dann habt ihr hier draußen eure großen Tanks, oder?
Genau, das läuft hier durch den roten Schlauch über die Rohrleitung nach außen.
No problem. Nach außen und hier stehen drei so ganz, ganz große Zylinder und da stecken eure Tanks drin, ne?
Genau, in den bunt angemalten Zylindern stecken unsere Tanks. Da lagert auch sehr viel Bier drin.
Okay.
Wenn ihr mal die Tür aufmacht, hat man hier den Konus des Tanks. Hier heilt es auch schön.
Definitiv. Also das ist einmal wie so ein Trichter unten dran an dem großen Tank. Und wie viel passt da rein, sagst du?
Hier passen 4.500 Liter.
Ne? Wow. Und das ist auch so viel, wie das Weihnachtsbier geben wird. Julebrück dieses Jahr. Ja.
Wenn wir einen Tank voll bekommen und bin ich sicher, dass es dann auch relativ schnell ausgetrunken wird.
Und jetzt holst du hier so einen Schlauch raus. Was macht der?
Ja, über diesen Schlauch kommt die Würze von heute in den Tank.
Ah.
Den schließen wir jetzt hier an.
Also das heißt, bevor das jetzt hier nicht einen Monat gelagert hat im Tank, bezeichnest du das auch noch nicht als Bier?
Nee, noch ist es kein Bier.
Erzähl uns nochmal ganz kurz. Was passiert mit dem Sud jetzt hier? Der wird jetzt hier ungefähr 6 Wochen? Pi mal Daumen?
Nicht ganz.
Nicht ganz?
Wir haben jetzt ein paar Tage Gärung.
Ja.
Dann ist das Bier soweit, dass der Alkohol entstanden ist, CO2.
Mhm.
Und dann lagert es noch für ein paar Wochen. Also dann bekommt es in etwa nochmal 3-4 Wochen im Tank.
Mhm.
Und kann sich nochmal ein bisschen klären, ein bisschen reifen. Und dann ist es soweit, dass wir es abfüllen können.
Okay. Und dann ist es auch fast so weit, dass wir es probieren können.
Genau, probieren könnte man auch schon in 1-2 Wochen.
Ja, ja. Aber das machen wir natürlich erst nach junger dänischer Tradition am Jolde. Der ist dieses Jahr am 1. November. Genau. Und ich würde vorschlagen, dann treffen wir uns einfach wieder hier und probieren dann, was draus geworden ist, was wir gemacht haben hier.
Das machen wir so.
Ja, Rasmus, vielen, vielen Dank soweit. Wir sehen uns am 1. November. Für die Zuhörer wird das ein Wimpernschlag sein. Für uns sind das jetzt noch ein paar Wochen bis dahin. Bis dahin.
Danke dir für deine Hilfe.
Ja, sehr gern.
Und in der Zwischenzeit hat Rasmus auch noch ein bisschen was zu tun gehabt, nämlich das Bier in Flaschen füllen und die Flaschen dann versiegeln. Und was er da gemacht hat, da hält er uns mit kurzen Audionachrichten auf dem Laufenden.
Guten Morgen aus der Überquellbrauerei. Das Julebröck ist jetzt soweit, dass wir es in Flaschen abfüllen können. Und ich stehe auch schon vor unserem kleinen Flaschenfüller. Den könnt ihr euch vorstellen wie einen großen Edelstahltisch. In der Mitte ist ein Teller mit Aussparung für die Flaschen. Der dreht sich immer hin und her. Also in der hinteren Reihe wird das Bier abgefüllt. In der vorderen Reihe werden dann die Flaschen mit Kronkorken verschlossen. Und vorne an diesem Tisch sind noch so kleine Lanzen verbaut, mit denen wir die Flaschen mit Wasser spülen. Also im ersten Schritt stelle ich jetzt die Flaschen hier auf die Spülstation drauf. Und jetzt kann ich hier den grünen Knopf drücken zum Spülen. Und jetzt sind die Flaschen soweit, dass ich sie auf den Teller stellen kann. Jetzt muss ich mit beiden Händen gleichzeitig Knöpfe zum Start des Füllers drücken. So, jetzt ist der Teller nach hinten rotiert unter die Fülllanzen. Und wenn ich das jetzt nochmal bestätige, dann geht der Füllprozess los. Werden die Flaschen erst evakuiert, also die ganze Luft wird rausgezogen, wird quasi eine Art Vakuum gezogen. Dann werden die Flaschen mit CO2 vorgespült, damit garantiert keine Luft mehr in den Flaschen ist, bevor das Bier reinläuft. Und dann im letzten Schritt kommt das Bier in die Flasche. Und wenn die Flaschen dann befüllt sind, rotiert der Teller zurück nach vorne und die Kronkorken, die man vorher eingelegt hat, die werden dann auf den Flaschenhals gepresst. Und so kommt das Bier in die Flasche. Wir sind jetzt heute hier am Etikettieren vom Julebröck und ich habe hier schon die Flaschen auf ein Förderband gestellt und wenn ich gleich den grünen Knopf hier drücke, dann springt das Band an und bewegt die Flaschen der Reihe nach auf eine Walze zu und über diese Walze werden die Etiketten mit Leim auf die Flaschen angebracht. Ich drücke jetzt mal den Knopf. So, und schon haben wir ein paar Flaschen etikettiert. Mit denen gehe ich jetzt rüber zu einem Topf mit schönem magentafarbenem Wachs. Wir versiegeln die Flaschen nämlich noch. Und da tauche ich jetzt einfach den Flaschenhals ein, drehe die Flasche und setze sie vorsichtig ab. Und dann läuft das Wachs die Flasche runter und das sieht echt schön aus.
So, es ist jetzt kurz vor 21 Uhr, 1. November, Freitag. Jolde, die Zeit für euch ging richtig schnell rum. Und Rasmus steht gerade auf der Bühne. Und ja.
Die Tradition ist gar nicht so alt, lustigerweise von Tuborg, also von einem der Großen gestartet. 1990 gab es den ersten Juleborg Day. Das haben die kleinen Brauereien, die Craftbrauer, ziemlich schnell gekapert und für sich entdeckt und ganz viele verschiedene verrückte Biere gebraut. Und im ganzen Land wird dann am ersten Freitag im November um 20.59 Uhr das Bier angestochen.
Warum um 20.59 Uhr?
weil 20.59 Uhr ein bisschen besser ist als 23.59 Uhr. Frag mich nicht wieso, aber es war bis 1999 so, dass das Ganze an einem Mittwoch um 23.59 Uhr stattfand. Und dann hat Dänemark zwei Tage lang nichts gemacht, den Rausch ausgeschlafen. Und dann hat man das Ganze irgendwann sinnigerweise auf einen Freitagabend verlegt. Es gibt für alle, die wollen, einen Probierschluck. Also, genau, stellt euch schon mal an und dann verkosten wir das Ganze mal zusammen. Jetzt sind wir soweit, dass wir zusammen auf Dänisch, ich gehe vor, das Ganze.
Nie. Ode. Sue. Sechs, fem, vier, tre, to, e, null, yeah!
Skål!
Skål!
In alter Senatsport-Tradition würde ich einfach mal sagen, zum menschlichen Verzehr freigegeben.
So. Axel, kannst du mir jetzt dabei helfen, dass wir hier ein frisches Julebrück sozusagen aus dem Fass holen? Das fließt jetzt ganz langsam. Goldbraun, wie Rasmus uns das beim Braun schon versprochen hat, ins Glas. So, klasse. Und das nehmen wir uns jetzt mal mit und probieren das. So, jetzt haben wir unser Julebrück selbst gezapft. ich bin so gespannt, wie es schmecken wird. Also, lass uns mal probieren, Jungs. Skål.
Skål. Skål.
Schmeckt einen deutlichen Unterschied zu dem aus der Flasche, was wir zwischendurch getrunken haben, weil die Gewürze sind viel intensiver, was du gesagt hast schon, ne? Wie schmeckt es dir denn, Rasmus?
Mir schmeckt es sehr gut. Ich finde, es ist einfach ein sehr trinkbares, schönes, weihnachtliches Bier.
Er riecht wieder.
Ja, das ist so eine Angewohnheit. Selbst bei der Apfelschorle geht die Nase sehr schnell ins Glas, bevor man den ersten Schluck nimmt. Ja, also sowohl in der Farbe als auch dann in der Nase und im Geschmack hat man so einen schönen, warmen Orangenton, der noch durch die Gewürze verstärkt wird. Es ist ein Bier, was sowohl zu süßen Weihnachtsgerichten als auch zu herzhaften Gerichten super funktioniert. Und ich bin jetzt vor allem gespannt, ob du die Sternanis...
Die 10 Gramm Sternanis auf 1500 Liter Bier. Okay, ich gebe mir Mühe. Also ich probiere mal nochmal. Ich könnte nur eine Ahnung haben, aber ich, also enttäusche ich dich sehr, wenn ich sage, m-m. Aber vielleicht ist mein Geschmackssinn auch nicht, schmeckst du es denn?
Ich schmeck's raus, auch weil ich schon verschiedene Abstufungen davon probiert habe, aber es ist ganz subtil, harmonisch. Also im Abgang, finde ich, bekommt man so dieses leichte, so ins süßholzige gehende von der Sterne. Ist schon aus.
Aber ich finde, man schmeckt alles andere. Man schmeckt die Orangenschale ganz deutlich raus. Ich finde, es ist auch tatsächlich zimtig geworden. Das finde ich ganz spannend. Axel, der Chef, wie gefällt es dir?
Nee, wir haben ja schon einige in den letzten Jahren hinter uns gebracht.
Ja.
Ich mag es. Es ist ein bisschen feiner als im letzten Jahr. Es ist ein bisschen orangiger. Für mich kommt immer noch die Lakritze dann später Nachgeschmack durch.
Ja, ja.
Also es ist ein tolles Bier. Nichts ist super aufdringlich. Es ist einfach jetzt die Jahreszeit von dunklen Soßen, schwerem Essen und dafür passt das Bier einfach.
Ja.
Und nur der Geruch alleine, egal was man raus riecht, assoziiert, oh, wir kommen jetzt so Richtung Winter, Weihnachten.
Definitiv. Ja, ja, das ist, als ob man sich, wenn man die Flasche aufmacht, als ob man sich eine Flasche Weihnachten aufmacht. Wenn jetzt jemand Lust hat, das zu schmecken, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Bier geredet, ihr habt jetzt mitgekriegt, wie wir das gebraut haben und so weiter. Wo kriegt man das her?
Auf jeden Fall bei uns natürlich im Überquell-Online-Shop.
Mhm.
Wir sind eine kleine Brauerei im Großraum Hamburg in der Metropolregion. Mhm. Natürlich gibt es viele Handelspartner. Ungefähr so 40, 50 Händler in und um Hamburg. Und wer sich's nach Hause schicken will, geht einfach über die Online-Webpage.
Ja, ja. Ihr könnt euch das gerne nach Hause holen. Ich kann es empfehlen, obwohl ich, und das habe ich Rasmus schon mal vorher um Vertrauen gesagt, nicht so der ganz große Biertrinker bin. Aber es schmeckt wirklich gut. Ich mag es gern. Ich danke, dass wir euch so nah begleiten durften dabei, wie das Bier entsteht. Und ja, auf eine gute Weihnachtszeit, würde ich sagen, oder?
Ja, go Jul.
Go Jul.
Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.